Herzlich willkommen im Lehrerzimmer bei Kontrafunk, unserer Sendung rund um das Thema Bildung, Pädagogik und Bildungspolitik. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Milius. Das sind unsere Themen in der nächsten Stunde. Ein rundes Vierteljahrhundert war der Kölner Joachim Bettermann als Lehrer tätig. 2022 beantragte er, ihn aus dem Beamtenverhältnis zu entlassen. Seine Kritik an den Corona-Maßnahmen machte Bettermann zum Außenseiter im Lehrerkörper. Er sah sich außerstande, den Anordnungen der Politik im Klassenzimmer Folge zu leisten. Bei uns blickt er zurück auf diese schwierige Phase und wie er aus dieser hervorgegangen ist. Eine Rückbesinnung auf das Erziehen und Unterrichten an den Schulen ist nötig. Diese These war Thema an einer Tagung an der Universität Augsburg am vergangenen Wochenende. Christina Rüdiger hat sie für uns besucht und bringt ihre Einschätzungen und Gedanken dazu mit. Im zweiten Gespräch ist heute Jerome Schwyzer zu Gast. Er ist Oberstufenlehrer aus der Schweiz und auch für ihn bildete Corona eine Zäsur. Er blieb seinem Beruf treu, wurde aber gleichzeitig auf anderer Ebene aktiv. Schwyzer gründete das Lehrernetzwerk Schweiz, das jene Lehrkräfte vernetzen, beraten und unterstützen will, die neue Wege im Bildungssystem suchen. Im Gespräch sagt er klar, Covid-19 mag der Anlass zur Vereinsgründung gewesen sein, doch es gibt darüber hinaus viel zu tun. Ich wünsche gute Informationen und Unterhaltung mit dem Lehrerzimmer hier auf Kontrafunk. Seit 1998 arbeitete Joachim Bettermann in Köln als Lehrer, vorwiegend an Hauptschulen. Eine Aufgabe, die er lange als befriedigend und schön empfand, wie er selbst sagt. Vor 4 Jahren kam es zu einer Zäsur. Er entwickelte nach und nach Zweifel an den offiziellen Darstellungen der Corona-Situation. Im Januar 2022 bat Joachim Bettermann schließlich um die Entlassung aus dem Beamtenverhältnis als Lehrer, nachdem er zuvor beurlaubt gewesen war. Nun spricht er bei uns über seine Erfahrungen in diesen schwierigen Jahren. Guten Tag, Herr Bettermann.
Ja, guten Tag, Herr Milius.
Herr Bettermann, ich schicke voraus, diese Geschichte, die wir heute rekapitulieren, die nimmt dann ein gutes Ende, jedenfalls für Sie persönlich. Sie geben heute wieder Schule und das in einem neuen, für Sie stimmigen Rahmen, aber dazu später. Blicken wir zunächst zurück einige Jahre. Können Sie sich erinnern an die erste Phase von Covid-19 ab Frühjahr 2020? Wie war das damals für Sie als Lehrer und für die Schüler ganz zu Beginn?
Ja, ich muss sagen, ganz am Anfang war es fast so ein bisschen wie so ein Abenteuer. Also da war ich ja auch noch nicht so kritisch. Ich habe das einfach, ja, wie glaube ich die meisten, einfach so erlebt, wie was über uns gekommen ist. Und wir haben versucht, das Beste daraus zu machen. Den ersten Lockdown oder beziehungsweise den Fernunterricht, den habe ich auch so hingenommen, dass das jetzt eben nötig ist. Und als die Schüler dann wieder kamen, ich glaube, dann nach den Osterferien 2020. Ja, da fing es so ein bisschen an, dass mir das alles doch sehr absurd vorkam. Es gab an jeder Tür einzelne Zettel, welche Klassen durch welche Tür hereingehen dürfen, welche vorgeschriebene Wege sie dann gehen müssen im Schulgebäude, um andere nicht anzustecken oder um diese große Gefahr von uns abzuwenden. Und ich habe auch meine Kollegen dann zunehmend als panisch und aufgeregt erlebt. Und dazu ist zu sagen, warum hatte ich das nicht, diese Panik? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich hatte das einfach nicht. Ich hatte da nie so eine Angst vor, auch als ich noch gar nicht kritische Seiten gelesen habe oder so. Ich hatte das einfach nicht. Also vielleicht aus meiner persönlichen Geschichte heraus. Mein Sohn hat mich da auch relativ stark beeinflusst. Der ist erwachsen, also jetzt 24, der war 20 und der hat das auch von Anfang an irgendwie nicht ganz ernst genommen, das Ganze. Und dadurch nahm ich das dann auch nicht so ernst und dadurch wurde das dann immer absurder. Und wir haben uns dann noch durch das Schuljahr gerettet, sage ich mal. Und ich habe das aber alles so hingenommen, mehr oder weniger. Habe so ansatzweise mit Kollegen gesprochen, aber da kam nicht viel bei raus. Also wenn Sie auf den Anfang ansprechen, ganz der Anfang, da habe ich das selber und die Schüler auch ein bisschen wie so einen Spaß erlebt. So eine absurde Situation, die man jetzt irgendwie so macht. Und die Schüler haben es auch nicht ganz so ernst genommen in dieser 2020-Phase. Und schlimm wurde es dann ja meiner Ansicht nach erst, richtig schlimm wurde es erst später. Und dann über die Sommerferien habe ich mich dann, wie man vielleicht heute sagen würde, radikalisiert. Also ich habe die Sommerferien dann genutzt, um mich wirklich breit zu informieren im Internet. Und auch das war tatsächlich durch meinen Sohn stark beeinflusst, der mich darauf hingewiesen hat, auf alle möglichen querdenkenden Sendungen. Und nachdem ich mich eine Zeit lang als guter Staatsbürger, der ich eigentlich immer gewesen bin, ich habe mich immer als eher links-grün verortet und fand unseren Staat eigentlich so ganz, ganz gut und ganz frei. Und ich habe mich eigentlich nie unterdrückt gefühlt in irgendeiner Form. Und dann ging das los. Im Oktober 2020 habe ich den Kollegen das erste Mal was geschickt. Und zwar diese Great Barrington Declaration. Vielleicht erinnern sich manche daran, das waren viele relativ renommierte Wissenschaftler und Ärzte, die jetzt nicht das Coronavirus geleugnet haben oder die Gefährlichkeit, sondern einfach einen anderen Umgang damit angemahnt haben. Und der schien mir sehr, sehr realistisch. Und vor allem war ja da schon bekannt, dass, glaube ich, Schweden auch so ein bisschen diesen Weg gewählt hat. Also wirklich nur die vulnerablen Gruppen, wie man so schön sagte, zu schützen und ansonsten die Kollateralschäden einfach in den Blick zu nehmen. Die psychischen und gesundheitlichen Kollateralschäden, besonders bei Kindern. Und das war dann natürlich mein Thema, dass ich dann irgendwann begriffen habe, für die Kinder ist das ja überhaupt nicht gefährlich. Das, glaube ich, das würde auch kaum noch jemand leugnen mittlerweile. Und es wurde dann dieses Narrativ aufgebracht, dass die Kinder ja die Alten gefährden. Und das erschien mir dann zunehmend absurd und nicht mehr gerechtfertigt. Und ich habe dann den Kollegen das geschickt. Und was das Faszinierende war, und das war eigentlich das, was mich so unfassbar berührt hat, wie so viele ja auch erzählen, dass kaum ein Mensch darauf reagiert hat. Und im Gegenteil, mit einer solchen Verachtung und Unverständnis darauf reagiert hat, wie man so andere Dinge denken kann. Und das kam natürlich dadurch, dass der Medienapparat ja ganz schnell auch immer reagiert hat. Sobald irgendwas kam, was das Narrativ in Frage stellte, wurde es diskreditiert. Es wurden dann die Wissenschaftler in Frage gestellt und dann wurden auch so Sprüche gemacht wie gegen den Streeck, glaube ich, schöner sterben mit Streeck. Weil Streeck ja auch zumindest teilweise gesagt hat, dass diese Maßnahmen so nicht in Ordnung sind und dass man eventuell auch die ein oder andere Erkrankung bei alten Menschen mehr riskieren muss, um nicht im Gegenzug die ganze Gesellschaft zu zerstören.
Die Geschichte, die Sie schildern, an die können sich viele von uns erinnern, dass wir den ersten Lockdown vielleicht so ein bisschen als willkommene Auszeit auch wahrgenommen haben. Ja, ist ja gar nicht schlecht, wenn mal was geht. Mhm. Aber Sie haben ja, wenn ich das aus Ihren Veröffentlichungen richtig sehe, nicht sich so sehr gesträubt gegen die Maßnahmen für sich selbst, dass Ihnen die lästig gewesen wären, sondern Sie haben sich um die Auswirkungen für die Schüler besorgt. Was haben Sie da beobachtet? Was geschah mit den Kindern und Jugendlichen im Zug dieser Maskenpflicht, mit den Abstandsregeln und so weiter? Was hat Sie da besorgt?
Ja, das kann ich Ihnen ganz klar sagen. Ich habe im Sommer 2020 eine neue 5. Klasse bekommen. Das heißt, ich war dann wieder Klassenlehrer. Ich war ja eine Zeit lang nur Fachlehrer gewesen und war wieder Klassenlehrer einer 5. Klasse. Also das sind ja die Jüngsten bei uns an der Gesamtschule gewesen. Ja, und dann war es so, dass die sich bis Herbst, Winter, die hatten sich nur mit Masken gesehen. Da sollte also eine neue Klasse zusammenkommen, die sich nur mit Masken kannte. Und wenn ich mal versucht habe, Dinge zu ermöglichen, wie das, dass man mit Abstand mal die Masken wenigstens mal runternimmt, wenn man vorne was erzählt, zum Beispiel wenn ein Schüler was über sich sagen möchte, dass man sein Gesicht sieht, dann ging das ja schon los, dass man deswegen angezeigt wurde, so halbwegs. Ich wurde dann auch zur Schulleitung zitiert, weil ich mich nicht an die Maskenpflicht halte. Aber was ich bei den Schülern bemerkt habe, ist, dass die Klassengemeinschaft einfach nicht zusammenwuchs, weil wir uns nicht kennenlernen konnten. Wir konnten nicht miteinander sein. Und die Schüler konnten sich nicht erleben als Menschen mit ihrer Mimik, mit all dem. Es kam zu vielen Missverständnissen dadurch, dass man immer nur in diese Maskengesichter guckte. Das war das Erste, was ich festgestellt habe. Dann wurde es allerdings ganz schlimm, als es dann mit den Tests losging. Das ist dann schon 2021. Und da habe ich einfach erlebt, was das für Auswirkungen hat auf diese jungen Schüler. Die haben geweint, die haben gezittert, die waren auf so eine ganz absurde Art tapfer und haben dann sich dieses Stäbchen da in die Nase geschoben und zitternd darauf gewartet, was da für ein Ergebnis kommt. Und das war für mich einfach unfassbar, weil ich ja da war ich ja dann auch schon so kritisch, da habe ich da schon die Tests in Frage gestellt und alles und hat auch schon remonstriert und musste dann diese Tests durchführen. Und dann waren Kinder dort, ja, die fingen an natürlich zu heulen, wenn sie den Verdacht hatten, dass sie jetzt vielleicht einen positiven Test haben, weil die wussten ja, was das zur Folge hat. Das hatte zur Folge, dass sie nach Hause mussten, dass sie in Quarantäne mussten, dass eventuell ihre Eltern in Quarantäne mussten, dann vielleicht Probleme auf dem Arbeitsplatz bekamen. Ja, das war ja ein Rattenschwanz an Dingen, die da waren. Und die Kinder waren einfach nicht mehr unbefangen und frei.
Aber es gibt ja Leute, die fanden damals, na gut, das ist jetzt keine einfache Zeit für Heranwachsende, aber sie geht vorbei und die verdauen das schon, Kinder stecken sowas weg. Sie scheinen und schienen das anders zu sehen als diese Leute.
Ich sah das hundertprozentig anders, weil dieses Ausmaß an Gehorsam der Kinder, das hat mich eher erschrocken. Weil ich weiß, das Kind, na mein Gott, welches Kind in dem Alter weigert sich denn sowas zu tun, wenn ihm links und rechts erzählt wird, dass er damit seine Oma umbringt, wenn er es nicht tut. Und dann sind Kinder ja unfassbar anpassungsfähig. Also denken Sie mal an Kinder, die in Haushalten aufwachsen, wo Missbrauch stattfindet. Jedes Kind passt sich an. Das war mir so klar. Das war ein Argument, da konnte ich schreien, wenn meine Kollegen das erzählt haben. Ach, die Kinder machen das doch so toll. Es ist für die gar nicht schlimm. Die Kinder wurden ja ihrer Kindheit vollkommen beraubt. Die konnten nicht mehr unbefangen mit ihren Freunden spielen. Da haben mich Eltern angeschrieben, dass die Kinder nachts nicht schlafen können und weinen, weil jetzt wieder Fernunterricht ist und sie ihre Freunde nicht sehen können. Also ich habe das einfach vollkommen anders gesehen. Ich habe auch die Studien gelesen über die Atemreduzierung durch die Masken. Die Kinder konnten nicht mehr frei rumlaufen, weil ihnen der Atem dann auch irgendwie stockte. Ich habe das ja bei mir selber erlebt. Es war natürlich auch ein psychologisches Hemmnis bei mir, weil ich es einfach abgelehnt habe. Aber ich konnte da auch nicht gut drunter atmen. Und ich dachte, wie sollen die Kinder gemeinsam Spaß haben und tollen? Die wurden ja auch voneinander fern. Auch die körperliche Berührung ging ja weg. Kinder in dem Alter, die müssen sich doch spüren, die müssen sich fühlen, die müssen den anderen fühlen. Und all das wurde ihnen kaputt gemacht.
Sie haben Ihre Kollegen angesprochen. Das sind nun auch alles Pädagogen, aber Sie waren unter 60 Leuten ziemlich allein oder wirklich allein mit Ihrer Kritik. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Sie in dem Sinne auch ausgegrenzt wurden. Es ist immer ein bisschen eine unfaire Frage, weil Sie ja nicht wirklich der waren, der es getan hat. Aber können Sie sich vorstellen, was bei Ihren 60 Kollegen vorging, warum die das einfach mitgetragen haben?
Ja, wissen Sie, da habe ich so viel drüber nachgedacht. Ich habe, glaube ich, Monate durchgehend nur darüber nachgedacht, was da vorgeht. Also, ich wurde nicht offensiv ausgegrenzt, weil dafür kannten die Kollegen mich zu lange. Ich war ein sehr respektiertes Mitglied dieses Kollegiums, habe viel für diese Schule getan. Also, niemand hat mich wirklich fertig gemacht oder so. Aber man hat mich doch gemieden, weil man einfach damit nicht konfrontiert werden wollte. Ja, ich habe das ja erlebt in so vielen Diskussionen. Die Menschen wollten und konnten nicht glauben, dass sie durchgehend, und das war ja so meiner Ansicht nach, falsch und einseitig informiert wurden. Weil das hätte ihr gesamtes Weltbild ins Wanken gebracht. Die haben einfach geglaubt, was gesagt wurde. Die haben sich vor allem auch die normalen Medien reingezogen, wo ja jeden Tag irgendwelche Horrormeldungen kamen. Sie waren einfach auch total verängstigt. Also es gab Kollegen, die hatten am liebsten 3 Masken übereinander an. Und ja, und das war für mich das Erschreckendste, dass ich diese Kollegen aber vorher als wirklich empathische Pädagogen eigentlich erlebt hatte. Ich dachte, das sind Leute, die sich wirklich um Kinder kümmern und die aber das vollkommen ausgeblendet haben, was das mit den Kindern macht. Oder das als einfach unwichtig abgetan haben im Vergleich zu dieser einzigartigen, nie dagewesenen Gefahr für die Menschheit. Und insofern, wenn man das so gesehen hat, habe ich mir noch immer, ja, dann muss man wahrscheinlich auch diese Kollateralschäden alle mit einbeziehen. Und wie gesagt, ich war der Einzige von 60 Kollegen. Also das bedeutet, ich habe auch da nicht zurückgehalten. Ich habe in die WhatsApp-Gruppe, bevor ich dann gemaßregelt wurde, dass ich mal aufhören soll mit den Verschwörungstheorien, habe ich auch in die Kollegengruppe Dinge reingestellt. Aber wissen Sie, es hat so einfach funktioniert damals. Ich habe zum Beispiel von Gunnar Kaiser so einen ganz ruhigen Beitrag rein, wo er einfach nur mal ein bisschen in Frage stellt, was da ist. Und dann schreibt mir ein junger Kollege zurück, er hätte sich über Gunnar Kaiser informiert und hätte einen Artikel in der So-und-So-Zeitung gelesen und deswegen möchte er jetzt nichts mehr von dem hören. Ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben, Gunnar Kaiser wurde ja dann relativ schnell vom Mainstream als nicht ernst zu nehmen dargestellt. Und das reicht dann diesen Kollegen, um nicht mehr darüber nachdenken zu müssen. Ja, es hat mich auch unfassbar schockiert, unfassbar.
Sie sind dann aber auch über solche internen Kommunikationsmittel hinausgetreten. Sie sind nach und nach mit Ihren Zweifeln und Fragen an die Öffentlichkeit getreten. Sie haben sie in Videos formuliert. Ja. Das ist ja ein bedeutender Schritt mehr als jetzt die persönliche Verweigerung oder der persönliche Widerstand im Klassenzimmer. Wie kam es dazu, dass Sie das getan haben?
Ja, das kann ich Ihnen sagen. Ich denke, das war auch angetriggert ein bisschen durch Gunnar Kaiser, weil der mir das so gefallen hat, in welcher ruhigen Art der die Dinge so formuliert hat. Und ich habe das dann einfach mal probiert, weil mir das gut getan hat, in die Kamera das reinzusprechen, meine Gedanken. Und ich bin ja Musiker, ich habe auch 2, 3 Lieder geschrieben dazu, was ist bloß in unserem Land geschehen, darf man nicht mehr sagen, was man denkt und so weiter. Das hat mich ja alles so berührt. Und dann habe ich das reingesprochen und dann hat mir das selber gut gefallen, mein Gedankenkarussell da. Und dann habe ich das in YouTube reingestellt und Sie glauben es nicht. Es war mein erstes Video und das wurde 9000 Mal geguckt, weil in dieser Zeit haben ja die Leute wie geisteskrank in YouTube nach irgendwelchen Antworten gesucht. Und da habe ich so viel positive Rückmeldung gekriegt, so viel Dank dafür und so viele lange Mails habe ich bekommen darauf. Ja, und das hat mich dann bestärkt, das weiterzumachen, weil ich da offensichtlich auch ein gewisses Talent für hatte. Es hat mir auch so ein bisschen geschmeichelt, sage ich ganz ehrlich, dass Leuten das gefallen hat. Und das hat mir auch Kraft gegeben, das selber zu sagen. Und ich habe dann wirklich insgesamt so 300 Videos bei YouTube eingestellt oder gemacht, bevor dann mein Kanal, wie so viele andere natürlich, wegen der Verbreitung von Falschmeldungen gelöscht wurde. Und da zu dem Zeitpunkt hatte ich dann 10.000 Abonnenten. Aber nochmal, es war eigentlich Selbsttherapie, das Ganze, das so zu machen und auch einfach Bestätigung bekommen. Und viele haben eben gesagt, Mensch, endlich mal ein Lehrer. Wir wünschen uns so, dass die Lehrer mal für die Kinder aufstehen. Ja, und so habe ich dann auch meine Aufgabe empfunden, das so zu machen.
Aber als Lehrer haben Sie dann eben irgendwann im Januar 2022 einen Schlussstrich gezogen, haben um die Entlassung aus dem Beamtenverhältnis gebeten. Und jetzt könnte man spontan sagen, ja Moment mal, der kritische Mann hat seine Schüler im Stich gelassen. Aber Sie fanden, das ist jetzt der richtige Schritt. Was war da Ihr Gedanke?
Also diese andere Argumentation, bei den Kindern zu bleiben, um ihnen zu helfen, die habe ich natürlich die 1,5 Jahre, bevor ich diesen endgültigen Schritt gemacht habe, für mich klar gehabt. Aber ich muss sagen, diese Situation hat mich selber so zerrissen, dass ich auch einfach psychisch krank darüber geworden bin. Weil wenn man das vollständig ablehnt und als bösartig erkannt hat, was dort geschieht und muss aber trotzdem mitmachen, ich musste ja mitmachen, ich wurde ja mehrfach vor den Schulleitungen zitiert, als ich nicht so richtig mitgemacht habe. Und diese Kraft hatte ich nicht mehr. Und ich merkte, mir schwindet die Kraft. Und dann dachte ich, als ich diesen Erfolg auch mit diesen Videos hatte, dachte ich, auf die Art kann ich so viele Menschen erreichen und denen Mut machen, viel mehr als die 20 Kinder, die ich da vor mir habe, wo ich ein bisschen was auslösen kann. Und ich habe das auch den Kindern gesagt. Ich bin noch einmal in die Schule gekommen, obwohl ich schon so halbes Betretungsverbot hatte und habe ihnen gesagt, selbst wenn ihr das komisch findet, dass ich Dinge sage oder denke, die eure Eltern nicht denken oder die alle anderen Kollegen nicht denken, dann behaltet eins im Hinterkopf, dass es möglich ist, eine andere Meinung zu haben als die überwiegende Mehrheit und dass man auch dazu stehen kann. Und das war das Signal, was ich eigentlich senden wollte. Gar nicht, ob ich recht habe.
Sie erwähnen immer mal wieder auch, dass der Glaube auch reinspielt, dass Sie bedauern, dass Themen wie Gott und die Schöpfung im Unterricht eigentlich nicht vorhanden sind, dass die Schule rein wissensgesteuert ist. Mhm. Welche Rolle haben solche Überlegungen gespielt bei Ihrem Widerstand?
Bei dem Widerstand vielleicht noch nicht so viel. Allerdings ist mir aufgefallen, als ich mich gefragt habe, warum lassen Menschen sich so leicht in Angst versetzen und irgendwas folgen, irgendeiner Wissenschaft folgen, weil ihnen eine spirituelle Ebene fehlt, in der sie sich verorten, in der sie Halt finden für diese Welt und auch ihrem eigenen Sterben, ihrer Vergänglichkeit etwas gelassener gegenüberstehen können. Und wenn man natürlich nur das Weltliche hat, dann hat man Panik, seinen Job zu verlieren, hat man Panik, seine Gesundheit zu verlieren, sein Leben. Und dann kann man mit solchen Menschen alles machen. Man muss ihnen nur Angst machen und kann sie lenken, wohin man will. Und da ist mir das aufgegangen. Und ich war schon immer spirituell, aber ich habe gemerkt dann irgendwann, als ich dann auch verzweifelt wurde, dass mir diese unklare Spiritualität auch nicht weiterhilft. Und für mich ist es jetzt der christliche Glauben, in den ich gegangen bin. Aber ich will da niemandem was vorschreiben. Ich meine, dass wenn man keine religiöse, spirituelle Komponente im Leben hat, dann ist man ein Rohr im Wind. Und ich bin so froh, dass ich jetzt an einer Schule unterrichten darf, an einer Waldorfschule, wo bei aller vielleicht Kritik, die manche Leute an Waldorf oder an Anthroposophie haben, für mich das Entscheidende ist, dass dort Raum ist für die Seele der Kinder. Dort ist Raum für Gebet, dort ist Raum für Dankbarkeit der Schöpfung gegenüber. Und das ist für mich einfach wunderbar. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich diesen Weg wieder gegangen bin, weil ich war eine Zeit lang woanders beschäftigt, eine Bürotätigkeit und habe gemerkt, das ist nicht meins. Also ich möchte Lehrer sein.
Einmal Lehrer, immer Lehrer. Apropos, ja. Es ist ja jetzt sehr viel passiert in den letzten 4 Jahren, auch viel Aufdeckungsarbeit, Dinge, die man heute wirklich nachweisen kann, die früher noch als Verschwörungstheorien gehandelt wurden. Haben Sie eigentlich jemals etwas von einzelnen Kollegen gehört aus der damaligen Zeit, dass die gekommen sind und gesagt haben, oh, sorry, das hätte ich nicht so machen sollen, du lagst richtig oder gab es das nie?
Nein, nicht ein einziges Mal, Herr Milius, nicht ein einziges Mal ist jemand so zu mir gekommen. Nicht ein einziges Mal. Es ist unglaublich. Ja, und auch das musste ich einfach akzeptieren und hinnehmen, dass die Leute das nicht schaffen. Aber es gibt noch immer Menschen, mit denen ich darüber spreche, die von der anderen Seite sind, aus meiner Familie, mit denen ich den Kontakt nicht abgebrochen habe, weil es Familie ist oder die nicht mit mir. Und ich merke, dass diese Mechanismen einfach immer noch greifen, weil wenn sie sich das eingestehen würden, dann wäre auch rückwirkend alles ja Irrsinn gewesen. Und genauso wie Menschen, die 40 Jahre in der DDR gewohnt haben, die nicht einfach sagen können, das war alles scheiße, ja. Entschuldigen Sie, dass ich das so sage, aber das war alles nichts, mein ganzes Leben war sinnlos. So müssten diese Leute jetzt auch sagen, wow, meine letzten 4 Jahre waren geprägt von einem Irrweg und die Gesellschaft und die Medien, die ich als sinnvoll und objektiv betrachte, haben mich im Grunde betrogen. Also es ist ganz schwierig für die Menschen.
Würden Sie selbst heute noch einmal so handeln? Würden Sie einzelne Dinge anders machen? Oder sagen Sie sogar, meine persönlichen Verluste waren zu groß, bei der nächsten Runde schweige ich einfach?
Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Es ist für mich ganz, ganz, ganz gut ausgegangen, weil ich auch für mich so viel innere Stärke gewonnen habe und innere Klarheit über die Welt und über meinen Glauben. Im Grunde auch durch diese Bankrotterklärung, die ich erlebte. Ich nenne das immer eine Bankrotterklärung der Menschheit. Wenn sie so leicht in Angst zu versetzen ist, zeigt das, hier stimmt was nicht, grundlegend. Abgesehen davon rauszufinden, wer sie in Angst versetzt hat, aber einfach, dass das möglich ist, das hat mir gezeigt, wow, da ist noch viel zu tun und ich habe dadurch eine ganz neue Ebene für mich gefunden. Was ich mir gewünscht hätte für mich, wäre, dass ich früher klarer oder gelassener auch hätte sein können. Ich habe bestimmt auch Menschen verletzt. Ich war dann auch arrogant den Menschen gegenüber, weil ich dachte, hör mal, wie blöd seid ihr eigentlich? Ja, aber das habe ich zum Glück verloren. Ich habe diese Verachtung nicht mehr für die Menschen da draußen, sondern ich sehe einfach, das ist ein menschliches Problem und das gibt es seit 5000 Jahren. Das war nie anders und deswegen nehme ich das auch nicht mehr ganz so ernst alles mittlerweile.
Im Gespräch mit Konterfunk war der Kölner Lehrer Joachim Bettermann, der sich in der Corona-Zeit aktiv gegen die sogenannten Schutzmaßnahmen in der Schule aufgelehnt hat und seinen Widerstand auch öffentlich gemacht hat. Vielen Dank für Ihre Einblicke, Herr Bettermann.
Ja, ich danke auch für das Gespräch.
Pädagogische Wende, so der Titel zum diesjährigen Programm der Jahrestagung der Gesellschaft Bildung Wissen an der Universität Augsburg. Für uns dabei am vergangenen Wochenende war Christina Rüdiger.
die pädagogische Wende, über die notwendige Besinnung auf das Erziehen und Unterrichten. Unter diesem Motto hat die Gesellschaft für Bildung und Wissen am letzten Wochenende zu einer Fachtagung an die Universität Augsburg eingeladen. Über 100 Interessierte kamen. Doch warum eine Wende? Was läuft schief im Bildungsbereich? Warum umkehren und wohin? Wir brauchen eine Rückbesinnung, so die übereinstimmende Meinung der Wissenschaftler. Der Ansatz, ständig Schulstrukturen zu verändern, ist ein Irrweg. Wir müssen die Lehrerpersönlichkeit in den Fokus rücken. Sie wurde bereits aufgrund diverser Schulreformen in den letzten Jahren zum Coach und Lernbegleiter degradiert, der nicht mehr selbst unterrichtet, sondern nur Übungsblätter austeilt und den störungsfreien Ablauf des sogenannten selbstorganisierten Lernens steuern soll. Mit zunehmender Digitalisierung rückt der Lehrer noch mehr in den Hintergrund des Geschehens im Klassenzimmer. Er soll nur noch begleitend und stichwortgebend anwesend sein. Stattdessen haben wir es mit einer zunehmenden Fetischisierung der Technik zu tun. Dabei ist längstens bekannt, dass nur ein empathischer Lehrer, der seine Autorität mit Augenmaß einsetzt, über Fachwissen verfügt und mit seinem Humor für gute Stimmung sorgt, eine echte Beziehung zum Schüler herstellen kann. Er ist ein Garant für Lernerfolg. Es braucht Ruhe und mehr Zeit für die eigentlichen Lernprozesse. Nur so kann Freude beim Lernen entstehen. Und ohne Freude kaum Lernerfolg. Auch das Klassengespräch, in letzter Zeit als stupider Frontalunterricht in Verruf geraten, sollte revitalisiert werden. Die einen beteiligen sich, die anderen hören zu und alle können profitieren. Am Computer ist der Schüler allein, im Kontakt mit einer Maschine, ohne menschliches Feedback. Aber nicht nur das. Er wird auch kontrolliert. Er liefert Daten ab über sein Lernverhalten, seine Leistungen, seine Konzentrationsfähigkeit. Diese algorithmischen Steuersysteme sollten mit äußerster Vorsicht im Unterricht eingesetzt werden. Denn bei den aktuellen IT-Konzepten für Bildungseinrichtungen stehen laut UNESCO-Bericht 2023 Global Education Monitor nicht das Lernen und der pädagogische Nutzen im Mittelpunkt, sondern wirtschaftliche Interessen der IT-Anbieter und Aspekte der Datenökonomie. Zudem, mit Lerntools kann man vielleicht Vokabeln lernen, Grammatikstoff trainieren. Aber wie soll man sich über den Helden im Drama eine Meinung bilden? War Galilei klug oder einfach feige, als er widerrufen hat? Wie stellt Bert Brecht das im Leben des Galilei dar? Also, nicht nur automatisierte Kompetenzen erwerben, es braucht weit mehr. Ein Lehrer kann Weichen stellen, die einen das ganze Leben begleiten. Hierzu hörten die Tagungsteilnehmer eindrückliche Beispiele. Manchmal reichen ein paar Sätze, im richtigen Moment, mit echtem Gefühl gesagt, und ein schlechter Schüler beginnt zu lernen. Du kannst so toll schreiben, lies das vor. Oder du kannst in Mathe besser sein als die anderen, streng dich an, ich korrigiere dir alles. Dieser Zuspruch hat Wunder gewirkt. Wichtig, neben der Ermutigung, der emotionalen Zuwendung, braucht es das Fordern. Lernen ist auch anstrengend. Aber der Erfolg nach dem Lernen, die guten Noten, sie motivieren und beflügeln. Leider konzentriert sich die Bildungspolitik nicht auf die Bedeutung der Lehrerpersönlichkeit, sondern investiert Milliarden von Euro in die Akzentverschiebung von Bildung zu sogenannter digitaler Lernkultur. Ein weiteres Problem? Die Lehrer sehen sich mit einer Überfrachtung der Schule konfrontiert. Mit zunehmender Bürokratie müssen immer mehr Aufgaben bewältigt werden, ohne die notwendigen Ressourcen. Wen wundert es, dass sich so viele Lehrer wie noch nie früh pensionieren lassen oder sich ins Burnout verabschieden? Der zunehmende Lehrermangel muss Sorgen bereiten. Ausfallende Stunden mit digitalen Lerneinheiten kompensieren, das kann nicht die Lösung sein. Auf die inspirierenden Vorträge folgten angeregte Diskussionen. Ein Beispiel: Die Auswirkungen der Digitalisierung in der Praxis eines Kinder- und Jugendarztes sind gravierend. Wir müssen uns dem Kontaktzauber der Medien entgegenstellen. Wann zieht die Politik endlich Konsequenzen? Wie lange wollen wir noch zuschauen? So das Fazit des Arztes. Diese und viele weitere Voten zeigten das Ausmaß der Bildungsmisere. Eine echte Wende zurück zur Pädagogik ist dringender denn je. Darin waren sich alle einig. Zur Tagung liegt bereits ein Kongressband mit dem gleichnamigen Titel »Die pädagogische Wende« vor, herausgegeben von Ralf Lankau, gerade erschienen im Belz Verlag.
Christina Rüdiger mit einer Rückschau auf eine Tagung an der Universität Augsburg zum Thema einer nötigen pädagogischen Wende. Der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz, kurz LCH, bis vor einiger Zeit war das die einzige Anlaufstelle für alle Lehrkräfte in der Schweiz, die sich auf Verbandsebene organisieren wollten. Nun gibt es aber mit dem Lehrernetzwerk Schweiz ein weiteres Angebot. Warum braucht es dieses? Versteht es sich als Konkurrenz? Und wie kommt die Alternative bei den Lehrern an? Zu diesen Themen zu Gast ist heute Jerome Schwyzer. Er ist Lehrer an einer Oberstufe, Präsident des Lehrernetzwerks und war an dessen Aufbau als Mitbegründer zentral beteiligt. Guten Tag, Herr Schwyzer.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Jerome Schwyzer, ich zitiere mal aus Ihrer Eigendarstellung, die man im Internet findet. Das Lehrernetzwerk Schweiz verfolgt das Ziel, Lehrerinnen und Lehrer miteinander zu vernetzen, die sich für die Unversehrtheit unserer Kinder einsetzen. Das mit der Vernetzung, das scheint mir selbsterklärend. Aber was ist mit der zweiten Hälfte gemeint, mit dieser Unversehrtheit? Was bedeutet das genau?
Ja, vielen Dank für diese Frage. Man muss vielleicht wissen, unser Verein, das Lehrernetzwerk Schweiz, ist ja während der Corona-Zeit entstanden als Verein, der sich eingesetzt hat, dass in den Schulen auch Augenmaß walten kann in Bezug auf Maßnahmen. Also in allererster Linie ist dieser Satz so zu verstehen aus dieser Zeit von dort, dass wir uns einsetzen wollten für unsere Kinder, dass man die nicht, ja, ich würde schon fast sagen, quält mit Masken, mit Tests, mit Angst etc. Da waren wir eine wichtige Hilfe und Stütze für viele Menschen. Und in der heutigen Zeit öffnet sich das Feld natürlich auch wieder. Da geht es jetzt im Moment zumindest nicht mehr um gesundheitspolitische Zwangsmaßnahmen, sondern darum, dass unser Ziel wirklich ist, dass ein Kind gerne zur Schule geht, dass es sich wohlfühlt, dass es sich entfalten kann. Und dafür setzen wir uns nach wie vor ein, auch wenn diese gesundheitspolizeilichen fast schon Maßnahmen im Moment zumindest vorbei sind. Aber der Satz kommt von dieser Zeit und es ist vielleicht zu sagen, wir sind im Moment auch daran, unsere Homepage redaktionell neu aufzustellen, dass sie auch jetzt in die Gegenwart und Zukunft ein bisschen besser passt.
Über diese Entstehungsgeschichte aus Corona heraus möchte ich gerne noch sprechen später. Zunächst aber vielleicht im Umkehrschluss bedeutet dieses Bekenntnis zur Unversehrtheit ja auch, dass Sie diese nicht für selbstverständlich halten, dass also bisherige Organisationen rund um den Schulbetrieb, vielleicht auch die Schulen selber, dass dort quasi eine Versehrtheit möglich wäre. Das ist ja eine ziemlich dramatische Schilderung. Wo sind denn da konkret jetzt über Corona hinaus Gefahren für unsere Kinder im Schulsystem?
Ganz wesentlich, nochmals hat es sich bei Corona gezeigt, ich kann dann später Beispiele nennen, wenn Sie sagen, wir kommen noch darauf zu sprechen. Ich denke, wir haben ein Volksschulsystem in der Schweiz, das ist ehrenswert, das hat eine lange Tradition, das ist grundsätzlich nicht schlecht und stabil, aber es treten immer mehr Probleme zutage. Wir sehen einfach, dass nicht alle Kinder geeignet sind für diese Art von Schule. Und da reagieren halt ganz viele Kinder nicht so positiv darauf, wenn sie in die Schule gehen müssen. Sie haben Druck, sie haben Ängste, sie werden zum Teil ausgegrenzt. Und häufig schaut die Schule natürlich hin, aber häufig gibt es dann wirklich auch große Probleme, dass Schülerinnen und Schüler am Rande des Zusammenbruchs sind. Das System ist häufig auch überlastet. Wir haben mit der integrativen Schule auch das Problem, dass wir in einer Klasse zum Teil einzelne Kinder haben, die das ganze Lernklima behindern. Und so denke ich, muss man wirklich auf jeden Einzelfall hinschauen und einfach möglichst schauen, dass es den Kindern gut geht. Ich hatte mal ein Mädchen, das in meine Klasse gekommen ist, von einer psychiatrischen Einrichtung, weil es an der anderen Schule so fertig gemacht wurde und so weit dürfte es unter keinen Umständen kommen. Man muss wirklich hinschauen, es soll eine kindgerechte Schule sein. Und in meinen Augen, und das ist der wesentliche Punkt, bräuchte es dringend mehr Wettbewerb in den Schulen, damit sich nicht nur die reichen Leute eben Alternativen leisten können, wenn man merkt, meinem Kind geht es nicht gut, sondern dass da das offen wäre für alle. Das ist so mal grundsätzlich dazu zu sagen, wie ich das einschätze.
Da steckt jetzt aber auch viel Arbeit, Zeit, Energie drin, so einen Verband auch aufzubauen. Hätte es denn nicht die Möglichkeit gegeben, in den vorhandenen Strukturen, beispielsweise eben jetzt in diesem Lehrerverband, den es bereits gab, das anzustoßen? Die sollten ja eigentlich die gleichen Ziele, dass es den Kindern gut geht etc., ja auch mittragen. Warum ist das nicht möglich in diesem gegebenen Rahmen? Warum braucht es etwas Neues?
Ja, das ist eine gute Frage. Grundsätzlich auch hier wieder, wir wollten ja nicht einfach einen neuen Lehrerverband gründen, sondern nochmals, es war die Corona-Zeit und da haben wir festgestellt, die offiziellen Lehrerverbände, die waren ein verlängerter Arm der Regierungen, die haben da alles Mögliche und vor allem Unmögliche mitgemacht. Die waren total unkritisch und zumindest in dieser Zeit haben sie die Kinder, aber auch die Lehrer übrigens, viele Lehrer, auch Lehrerinnen häufig, dem wurde gekündigt, weil sie sich verweigert hatten, die Maske anzuziehen oder weil sie sich verweigert hatten, die Maskenpflicht stalinistisch im Unterricht durchzusetzen. Die wurden entlassen und diese Lehrer und Lehrerinnen hat der Lehrerverband auch sträflich im Stich gelassen. Also von dem her war es mehr eine Geburt aus der Not. Aber auch sonst, wenn wir die Lehrerverbände anschauen, ich möchte niemandem unterstellen, dass er etwas böse meint. Ich denke, grundsätzlich haben sie auch ihre guten Seiten. Wir waren auch während Corona im Austausch mit dem Lehrerinnen- und Lehrerverband Schweiz. Aber wenn wir schauen, was dort die Ziele sind, da geht es vor allem um ein bisschen mehr Lohn, ein bisschen noch mehr Stunden. Aber ich denke wirklich, die zentralen Probleme, die geht der Lehrerverband meines Erachtens nicht oder zu wenig an. Und da wäre dringend nötig, dass man da ein bisschen den Kurs korrigiert und wirklich die drängendsten Probleme, die ich gerne auch aufzählen kann, wenn gewünscht, wenn man die mal angehen würde.
Das ist ja eine Erscheinung, die man auch in anderen Branchen beobachtet hat, Gewerbeverbände oder Gastronomieverbände, dass es da wie Gegenbewegung gab, weil einige Leute der Meinung waren, diese Verbände machen ihren Job in dieser schwierigen Zeit nicht richtig. Dann gab es die freien KMU und ähnliche Vehikel. Muss man jetzt daraus schließen, dass das Lehrernetzwerk, dass das wie ein Verbund aus sehr kritischen Querköpfen ist, verhaltensauffälligen Lehrern, die sowieso schon immer irgendwo am System was zu bekritteln hatten, also so ein bisschen ein wilder Haufen, oder ist das ein zu einfaches Bild?
Ja, ich würde gerne sagen, das ist das Bild, das die Medien von uns gemalt haben, aber selbst das stimmt in unserem Fall jetzt ausnahmsweise nicht. Die Medien haben immer, ich weiß zwar nicht genau warum, aber es war doch so relativ ausgewogen und fair über uns berichtet. Man hat uns von Anfang an wahrgenommen als ein ernstzunehmender Akteur, der eben wirklich besorgte Lehrer und Lehrerinnen, aber auch Eltern vernetzt. Und ich würde überhaupt nicht von irgendwelchen Querköpfen reden oder von irgendwelchen Schwurblern, obwohl, ich meine, man muss sich als solcher bezeichnen lassen, ist klar, aber das sind einfach besorgte Lehrer, die gesagt haben, ich mache den Beruf, weil ich Kinder gern habe. Und wenn jetzt solche widersinnigen und, Entschuldigung, idiotischen Maßnahmen kommen, die die Unversehrtheit der Kinder wirklich gefährden, dann sagen wir Stopp. Und ich meine, dass wir recht hatten, das wissen wir ja mittlerweile. Die Psychiatrien sind voll, die Jugendlichen haben sich noch nicht erholt von dieser Zeit. Und hier war es einfach eine Gruppe Menschen, besorgter Leute, die gesagt haben, wir müssen dringend die Stimme sein für unsere Kinder, weil unsere Kinder haben schon eine Stimme, aber natürlich in der Politik sind sie diejenigen, die nicht so gehört werden, trotz Kinderrechtskonvention. Und da wollten wir den Kindern eine Stimme geben, natürlich häufig auch unterstützt durch die Eltern, die dann an uns gelangt sind, oder eben auch durch die Lehrer, die gesagt haben, ich möchte meine mir anvertrauten Schüler schützen. Und ich würde wirklich sagen, wir sind ein ganz bunter Haufen, auch politisch bunt. Wir haben von links bis rechts alles, aber uns eint wirklich das Wohl des Kindes und Augenmaß, so würde ich das nennen.
Man hat ja immer wieder von solchen Fällen gehört, wo Lehrkräfte Probleme bekamen, weil sie diesen Kurs nicht mitgetragen haben im Schulhaus, im Schulzimmer während der Corona-Zeit. Wir hatten auch in Konterfunk schon Leute im Gespräch, die diese Erfahrung gemacht haben. Und Sie haben es bereits angesprochen, habe ich Sie richtig verstanden? Es gab in der Schweiz wirklich die Fälle, wo Lehrkräfte, die nicht einfach nach Order gearbeitet haben, dass die Probleme bekommen haben bis hin zu Entlassungen. Das gab es. Mit solchen Fällen werden Sie im Lehrernetzwerk konfrontiert.
Ja, das war leider so, oder? Man muss vielleicht in diesem Zusammenhang wissen, einen Lehrer zu entlassen ist in der Schweiz nahezu unmöglich. Da muss man wirklich schon fast einen sexuellen Übergriff machen oder irgend sowas, dass das möglich ist. Aber in dieser Corona-Zeit war das komplett anders. Da wurden wirklich Lehrerinnen, es waren vor allem Frauen, denen wir helfen durften juristisch, die wurden einfach entlassen, weil sie gesagt haben, ich setze das nicht durch. Oder nur schon einen Fall hatten wir, wo diese Lehrerin einfach die Schüler darauf hingewiesen hat, dass es noch andere Meinungen gibt als nur die vom BAG und der WHO. Und die wurde auch entlassen. Also da gab es zahlreiche Fälle. Wir konnten dann zum Glück dank den zahlreichen treuen Gönnern, die wir haben, diesen Lehrern, Lehrerinnen weiterhelfen und immerhin noch etwas rausholen in Form von ein, zwei Monatslöhnen oder so. Aber das war wirklich eine ganz traurige Sache. Das waren verdiente Lehrer, die haben seit 30 Jahren gearbeitet und die wurden dann von heute auf morgen mehr oder weniger rausgestuhlt, nur weil sie diese irrsinnigen Zwangsmaßnahmen nicht mittragen wollten. Also man könnte zusammengefasst sagen, weil sie ihren Job gemacht haben, weil sie auf die Kinder geschaut haben, war der Dank dann, sie wurden entlassen, während die offiziellen Bildungsdirektionen die Lehrer veranlasst haben, Schüler ohne Masken irgendwo separat zu behandeln, zu isolieren, auszuladen, aus Klassen reißen. Also hier wurde Mobbing betrieben aus allerhöchster Stelle und diese mutigen Lehrer, die sich entgegengestellt haben, wurden zum Teil wirklich, nicht immer, aber zum Teil entlassen. Und das ist wirklich unfassbar.
Das heißt, das Lehrernetzwerk hat in jener Zeit zumindest auch quasi als juristische Anlaufstelle gedient, wo man sich beraten lassen konnte, juristische Hilfe in Anspruch nehmen konnte. Das ging so weit sogar.
Ja, natürlich. Also das Lehrernetzwerk ist ja eigentlich auch von der Geschichte her ein Verein, der sehr stark auch auf die Gerichte, also nicht gesetzt wäre es zu viel, aber die den Gerichtsweg eingeschlagen haben. Wir haben eine Klage gemacht gegen die Maskenpflicht. So ist ja eigentlich unser Verein entstanden. Und wir konnten wirklich mehreren Leuten, also Dutzenden von Menschen, wirklich ganz rasch, unkompliziert helfen. Durch Vermittlung mit Anwälten, aber auch teilweise, dass wir wirklich die Verfahrenskosten bezahlt haben. Gerade letzte Woche ist eine Dozentin der FNW auf mich zugekommen und hat sich nochmals bedankt, weil wir ihr geholfen haben, als sie sich wirklich auch als Dozentin an der FNW wehren wollte gegen dieses Regime. Also wir konnten wirklich zahlreichen Menschen weiterhelfen und das macht uns doch auch sehr froh.
Jetzt gibt es unter dem Dach des Dachverbands der Lehrerinnen und Lehrer, dieses althergebrachten Verbands, etwa 55.000 Lehrkräfte. Wenn diese Zahl, die ich gefunden habe, noch aktuell ist, das ist ein ziemlicher Koloss. Ich nehme an, als junges Pflänzchen kann das Lehrernetzwerk da zahlenmäßig noch nicht mithalten oder spielt das für Sie gar nicht so eine wesentliche Rolle?
Das spielt für mich nicht so eine wesentliche Rolle. Wir müssen schauen, diese Lehrerverbände gibt es schon sehr lange und die meisten Lehrer sind dort einfach dabei, weil man dabei ist, obwohl ich persönlich war von Anfang an nicht dabei. Aber meistens ist man einfach dabei. Wir vergleichen uns gar nicht. Wir möchten ein Netzwerk sein für kritische Lehrer, auch kritische Eltern haben wir natürlich. Wir sind nicht nur für Lehrer, sondern bei uns kann jeder Mitglied werden, der sich einsetzen möchte für die Sache. Und wir wollen da gar nicht uns vergleichen, vielleicht höchstens mit der biblischen Geschichte von David und Goliath, die uns ja sagt, dass Goliath nicht immer unbedingt im Vorteil ist. Wir sehen uns durchaus als den David, der hier mutig kämpft und denen eine Hilfe sein will, die wollen. Im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe sind wir jetzt auch daran, ein Coaching-Angebot aufzubauen. Das ist jetzt wirklich kurz vor dem Start. Wir haben hier mit Angela Iaderosa eine Bereichsleitung eingesetzt, die das mit absolutem Herzblut und voller Elan vorantreibt. Das startet jetzt in den nächsten Tagen. Und hier können Lehrer, die Hilfe brauchen, oder auch Eltern, die in einer herausfordernden schulischen Situation sind, sich an uns wenden und sie halten Coaching-Möglichkeiten, dass wir jemanden ihnen an die Seite stellen, einen Coach, der ihnen helfen kann. Diese Coaches sind von uns auch handverlesen, da führen wir Gespräche. Und ich denke, das ist dann eine echte Hilfe. Und so versuchen wir wirklich im Kleinen treu zu sein und wirklich den Leuten, die wollen, helfen.
Und wie viele wollen denn jetzt wirklich, beziehungsweise anders gefragt, stellen Sie ein Bedürfnis fest? Sind Sie im Wachsen begriffen? Sind es täglich mehr Lehrkräfte, die hier eine Alternative suchen? Oder ist das etwas, was nach Corona jetzt wieder so langsam ein bisschen zurückdümpelt?
Grundsätzlich ist es logisch und klar, dass während Corona, das ging nicht nur uns so, da war das Wachstum fast schon ungesund hoch. Und es war auch zu erwarten, wenn diese Maßnahmen dann fallen, dass es eine neue Zeit gibt. Ich würde sagen, unsere Mitgliederzahlen sind nach wie vor stabil. Und wir werden im Verlauf dieses Jahres wirklich auch mit einer neuen Strategie rausgehen. Wir werden eine PR-Kampagne starten. Ich sehe die Möglichkeit nach einem doch beträchtlichen Wachstum, wenn wir noch ein bisschen bekannter werden. Aber wir wollen auch Zeit uns lassen. Wir möchten wirklich solide Grundlagearbeit machen. Aber doch denke ich, das ist ein großes Bedürfnis für viele. Auch zum Beispiel ist angedacht, Lehrerweiterbildungen anzubieten. Viele Lehrer sind mit den pädagogischen Hochschulen überhaupt nicht zufrieden. Diese Hochschulen sind ein großes Problem. Das ist ein Thema für sich. Aber wenn wir hier zum Beispiel auch Alternativen anbieten können, Weiterbildungen, dann wäre das sinnvoll. Und wir wollen wirklich mit, ich würde nicht gerade sagen kleinen Schritten, aber mit maßvollen Schritten unsere Bekanntheit steigern. Natürlich auch unser Profil schärfen, das wäre jetzt das Nächste, was dran ist. Hier sind wir auch im Kontakt mit einer Person, die wir allenfalls im Mandat anstellen möchten, die hier diese wichtige Grundlagenarbeit macht, Positionspapiere erstellen. Und basierend auf dem würden wir dann sicher auch eine Offensive starten, damit uns die Leute kennen und dass wir uns dann so als echte Alternative noch mehr profilieren könnten.
Stichwort Alternative. Sie informieren ja auch recht offensiv im Internet über Schulalternativen, wie beispielsweise das Homeschooling. Und ich könnte mir vorstellen, da machen Sie sich vermutlich wenig Freunde bei den Behörden, weil in der Schweiz wird die Schulpflicht vor Ort in den staatseigenen Schulen ja ziemlich entschlossen verteidigt. Sogar dort, wo Alternativen möglich sind gesetzlich, werden einem oft Stolpersteine in den Weg geschmissen. Wieso dieses Engagement für quasi Schule außerhalb der Schule?
Also grundsätzlich wollen wir auch keine Freunde bei den Behörden, wie Sie gesagt haben. Natürlich machen wir uns nicht nur Freunde, aber die suchen wir auch nicht. Aber wir verfolgen den folgenden Ansatz. Wir wollen grundsätzlich starke Volksschulen. Wir sind nicht daran interessiert, dass eben die Volksschule kaputt geht. Wir anerkennen, dass das eine lange Tradition hat, dass das wirklich auch im Volk noch stark verankert ist, eine große Zustimmung hat. Ja. Zweitens wissen wir aber auch, dass Wettbewerb immer und in jedem Fall gut tut. Und wir denken, wenn es in der Bildung mehr Wettbewerb gibt, wenn es mehr Alternativen gibt, mehr Privatschulen gibt, dann tut das allen, nicht zuletzt auch den Volksschulen, gut. Und deshalb sagen wir nicht entweder oder, sondern wir sagen, für die eigenen Kinder, Eltern, ist die Volksschule das Richtige. Ich persönlich unterrichte auch seit über 12 Jahren an einer Volksschule und bin grundsätzlich zufrieden. Mir gefällt auch der Freiraum, den ich habe. Gerade im Kanton Aargau ist der sehr groß, das schätze ich sehr. Aber ich anerkenne auch, dass dieses System nicht für alle passt. Und hier bin ich der Meinung, auch hier wieder die Eingangsfrage, Unversehrtheit, hier muss das Kind im Zentrum sein und nicht ein System. Und deshalb setzen wir uns wirklich für beides ein. Und wie gesagt, es ist auch in Pipeline ein Positionspapier zur Volksschule. Hier haben wir einiges zu sagen, einige Ideen, aber auch ein Positionspapier zu Wettbewerben in der Bildung. Das eine schließt das andere nicht aus. Und ja, am Schluss des Tages geht es darum, das Kind unversehrt und im Zentrum zu behalten.
Wenn wir von der Verbandsebene ein bisschen auf die persönliche Ebene zurückwechseln, wir haben immer wieder Berichte auch hier in dieser Sendung von Lehrkräften, die in der Corona-Zeit ausgeschieden sind aus dem Schuldienst, zum Teil freiwillig, weil sie einfach nicht mehr wollten. Da gingen persönliche Freundschaften in die Brüche. Es gab eben wirklich diese Spaltung. Wie sieht das heute aus Ihrer Erfahrung, diese völlig konträren Positionen in der damaligen Zeit? Hat sich das inzwischen aufgeweicht? Spricht man wieder miteinander? Hat es eine Annäherung gegeben? Gab es Leute, die sich entschuldigt haben für gewisse Dinge. Wie erfahren Sie das im Schulalltag?
Also aus der Corona-Zeit jetzt?
Genau.
Wie soll ich sagen, ich habe ja meinen Arbeitsplatz gewechselt. Ich kann nicht sagen, am alten Ort, wie sich diese Leute dort entwickelt haben. Entschuldigung, nein, nicht. Gut, ich sitze auch nicht am Tisch und warte den ganzen Tag auf Entschuldigungen. Das so ist es nicht, oder? Aber ich stelle schon fest, dass noch viel Luft nach oben ist. Vor allem, wenn man jetzt zurückschaut, da muss man doch wirklich einfach anerkennen, wir hatten doch schon in vielem Recht. Ich bin nicht rechthaberisch, aber hier einfach ganz nüchtern. Wir hatten mit vielem Recht. Die Masken haben, zumindest bei Kindern, überhaupt nichts genutzt. Man hat wirklich Kinder in die Impfung gezwungen. Da hatten wir auch einige Fälle. Man hat wirklich großen psychischen Schaden angerichtet. Und das sieht man jetzt, das war eigentlich alles völlig evidenzfrei. Es kommt immer mehr ans Licht. Und ich bin aber pragmatisch und sage, vielleicht braucht das Ganze auch noch ein bisschen länger Zeit. Sie mögen sich vielleicht an die Verdingkinder erinnern. Da war das auch nicht 5 Jahre später schon unter Dach und Fach mit den Entschuldigungen. Das ging Jahrzehnte. Und so wird es auch vielleicht hier Jahrzehnte gehen. Ich von meiner Seite ging immer auf alle Menschen zu. Wir hatten immer mit allen Leuten Kontakt und ich bin auch niemandem in dem Sinn böse. Aber doch, die Verantwortlichen sollte man zur Verantwortung ziehen und eine Aufarbeitung wäre wichtig, aber es ist natürlich auch nicht so einfach, wenn man sich so getäuscht hat und in vielen Fällen doch auch wahrscheinlich sehr vorsätzlich das Volk angelogen hat. Das kommt jetzt auch ans Licht. Aber in der Schule ist es im Moment ein bisschen vorbei und ich schaue nach vorne. Und auch wir als Lehrnetzwerk schauen jetzt eher nach vorne.
Sie haben psychische Folgen für Kinder aus dieser Zeit angesprochen. Ist das etwas, das Sie heute auch noch erleben, dass Sie erfahren, dass da irgendetwas zurückgeblieben ist? Ist das Ihre Erfahrung aus dem Schulunterricht?
Ja, ich höre es immer wieder von gewissen Menschen. Ich habe jetzt nicht Kontakt zu zahlreichen Jugendlichen, die total am Ende sind, aber ich kenne doch einzelne Fälle am Rand und ich weiß von vielen, die durch diese Zeit doch ein gewisses Trauma mitnahmen, die stark verunsichert sind, teilweise, wie gesagt, auch behandelt werden müssen. Also da gibt es zahlreiche Fälle. Es gibt auch die offiziellen Statistiken, wonach wirklich diese Anzahl gestiegen ist von Jugendlichen, die sich da in psychischer Behandlung befindet. Also ich denke, da sind die Zahlen eindeutig und auch hier haben wir einen Auftrag, diesen Menschen doch zu helfen. Das ist für mich klar, insbesondere der Staat darf diese Leute, die man ja so weit gebracht hat, oder? Der Staat war es ja nicht Corona, sondern die Maßnahmen war es. Da müsste man jetzt doch schon prioritär sich um diese Menschen kümmern.
Die Corona-Zeit in ihren extremsten Ausprägungen ist vorbei. Das Lehrernetzwerk Schweiz ist ein Kind dieser Corona-Zeit. Aber ich spüre heraus, Sie sind gekommen, um zu bleiben. Das heißt, auch wenn Corona eines Tages wirklich vorbei ist, Ihre Arbeit ist damit noch nicht getan.
Nein, also ich denke, wir haben uns diese Frage auch gestellt. Das war auch mal die Option zu sagen, da kommen wir stampfend sein. Aber da haben wir einfach gesehen, nein, es gibt zu viele brennende Probleme. Es gibt zu viele Leute, die mitmachen wollen. Und ich meine, wenn wir, das ist vor einigen Wochen in den Zeitungen gestanden, wenn wir die Situation haben, dass nach der obligatorischen Schulzeit in einem der teuersten Bildungssysteme der Welt 1/4 der Kinder weder richtig lesen noch rechnen kann, dann braucht es uns, um Gegensteuer zu geben. Ich denke, hier wäre ganz, ganz zentral, Ideen zu bringen. Wir haben Ideen. Ich denke, ganz wichtig ist, dieser Lehrplan 21 zu entschlacken. Wir müssen wieder viel mehr in die Tiefe statt in die Breite gehen. Es braucht dringend eine Reform bei der Lehrerausbildung. Wir brauchen keine Akademiker, wir brauchen Praktiker. Diese ganzen woken Ideologien braucht es nicht. Die Schule soll sich wieder aufs Wesentliche konzentrieren, auf die wesentlichen Fächer, aber vor allem auch auf soziale Interaktionen und insbesondere auf die handwerklichen Fächer, die mit dem Lehrplan 21 enorm abgewertet wurden. Die muss man wieder stärken. Also es gibt ganz viele Ideen, die wir haben und die, ich denke, mehrheitsfähig sind oder bald sind. Wir sehen zum Beispiel auch im Kanton Basel-Stadt das Problem mit den integrativen Schulen, wo einfach ein Riesenchaos herrscht und sogar dort der offizielle Lehrerverband im Kanton Basel-Stadt sich jetzt einsetzt, dass man diese integrative Schule rückgängig macht. Das ist auch eine Forderung von uns. Und so haben wir ganz viele Ideen und Projekte und der nächste Schritt ist jetzt tatsächlich Professionalisierung unseres Vereins. Das braucht auch ein bisschen Zeit. Aber wir sind dran und wir sind tatsächlich gekommen, auch um zu bleiben.
Im Gespräch war Jerome Schwyzer, er ist Lehrer an einer Oberstufe und Präsident des Lehrernetzwerks Schweiz. Besten Dank, Herr Schwyzer.
Vielen Dank für dieses angenehme Gespräch.
Das war die Sendung Lehrerzimmer. Jede Woche eine Stunde rund um das Thema Bildung hier bei Kontrafunk. Wir kommen wieder nächste Woche, vielleicht auch mit einem Thema, das Sie besonders beschäftigt. Unsere Redaktion ist offen für Ihre Fragen, Inputs und Vorschläge, sei es als Pädagoge, Psychologe, Eltern oder auch Schüler. Sie erreichen uns mit Ihren Anregungen unter der Adresse lehrerzimmer@kontrafunk.radio. Diese Sendung können Sie auch als Podcast in unserer Mediathek nachhören und natürlich gerne weiterverbreiten. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius.